Und schönen guten Abend und hallo zum ersten Live-Tux-Flash. Hallo alle zusammen. Und ganz herzlich begrüße ich den Gastgeber quasi, den Jean von Linux Guides. Hallo Jean.
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
Ja, und ganz herzlich begrüße ich den Michel Franken. Hallo Michel.
Habe die Ehre.
Ja. Habe die Ehre, das sagt der Frank. Ist perfekt. Herrlich. Ja, unglaublich, ja. Michel, ja. Wir machen mal was gemeinsam. Ja, eigentlich, weiß ich nicht, wie lange kennen wir uns schon? Über ein Jahr vielleicht sogar schon oder so. Ja. Aber noch nie irgendwas unternommen. Ja, cool.
Böse Terminkonflikte.
Ja, kennt man leider. Aber gut, ja, schön. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Ja, nochmal schönes Hallo in die Runde. Ein schönes Hallo an die Live-Zuschauer, aber auch dann an später an die Live-Zuhörer. Ich würde sagen, ja, ich freue mich auf den heutigen Abend. Diskutiert gerne mit, schreibt @linuxguides.de dann vor den Chat oder hinter eure Chatnachricht, damit wir das dann besser sehen können. Und ich würde sagen, von mir aus können wir starten.
Ja, gebt ruhig gerne Feedback, wie ihr es findet. Ausnahmsweise ist der Tux-Flash mal beim Jean auf dem Kanal und nicht auf einem eigenen Tux-Target-Channel aus, ja, Zeitgründen, sage ich mal. Ihr könnt gerne mal den Tux-Target-Channel abonnieren, dann wird der nächste Live-Podcast an euch nicht mehr vorbeigehen. Ansonsten sind da auch immer die Podcast-Folgen als erstes online. Ja, und ansonsten würde ich einfach mal euch beide so fragen, Sommer gut überstanden oder eher nicht so? Wie geht's euch?
Ja, ne? Hochsommer ist vorbei, aber klappt schon ganz gut. Also, ne, ein bisschen Klausurenphase. Oh. Hochwasser, Gott sei Dank, nicht gehabt hier in Bayern. Ne? Aber
hab Sonne im Herzen. Und Hochwasser hatten wir übrigens auch in Bayern, aber im Allgäu. Unten und bei uns in Franken nicht so.
Ja, super entspannt gewesen.
Jean, guck mal, im Chat steht, ich wäre vermutlich ein bisschen leise. Guck mal, wie es bei dir aussieht.
Das habe ich schon eben gemacht, also das tut mir leid, da war ich etwas, das war wahrscheinlich das Setup am Anfang. Aber bist jetzt laut genug.
Alles klar, wunderbar. So, ich wollte euch nicht ins Wort fallen, sorry, aber aus alles Qualitätsgründen. Gut, ja, wollen wir anfangen oder habt ihr noch was?
Also ich wäre hier startklar.
Ja, du bist ja quasi gerade im Sommerpäuschen Linux Guides technisch.
Oh ja, ich genieße die freie Zeit. Da kommt gerade nur ein bisschen Konserve von den letzten Tux-Tagen. Das läuft aber auch erstaunlich gut. Also von daher, ja, einfach nochmal ein paar Vorträge, die wir nochmal ein bisschen herausheben wollten, die jetzt für euch auch nochmal vielleicht den Sommer ganz spannend sein könnten. Und freut euch da auf jeden Fall. Ansonsten alle anderen Vorträge könnt ihr natürlich auch auf dem Tux-Tage-YouTube-Kanal anschauen oder auch auf dem Tux-Tage-Webseite. Und genau, ich würde sagen, let's go, oder?
Ja, und let's go ist ein gutes Stichwort. Also drei Themen haben wir heute mal wieder für euch zusammengepackt. Einmal die Pegasus Spyware. Dann noch unsere interessantesten Distros der letzten Monate werden wir besprechen. Und zum guter Letzt quasi heiß auf den Teller gekommen, Elementary OS 6. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit was nicht so schönem an, dann ist der Rest schöner. Fangen wir mit Pegasus an, oder?
Gerne.
Ja, klar. Ne? Also genau.
Du hattest ja channeltechnisch da einen ziemlich guten Überblick gegeben über die ganze Geschichte. Für alle, die es nicht wissen, Pegasus ist quasi eine Spyware für Smartphones, Android und, wie hieß es von Apple? iOS. Ich bin kein Apple-List. Ich verwechsel das manchmal. Das ist mir zu verzeihen, hoffe ich. Was kann man damit alles machen? Eigentlich alles Unbemerkte abgreifen und benutzen, ohne dass ihr als Benutzer es überhaupt mitkriegt und dementsprechend ja, euch von vorn bis hinten ausspionieren. Man kann eure Chatverläufe quasi ja, kapern, kopieren. Alles das, was richtig gruselig ist und für einen nicht so toll ist. Dateien, Bilder, alles kann ja geklaut werden. Und das Ganze kommt. Oh, ja.
Alles gut.
Ja, weil du gerade Luft geholt hast. Ich dachte, du würdest was sagen.
Das war jetzt angedeutet. So.
Aha, nee, das war jetzt so, ich wollte gleich übernehmen, so nach dem Motto. Aber du kannst ja mal kurz nochmal wiedergeben, wie das auf die Geräte kommt.
Ja, also tatsächlich, das ist das, was mich tatsächlich selber schon ein bisschen schockiert hat, dass die teilweise durch Zero-Day-Attacks reinkamen oder Zero-Day-Lücken in der Hinsicht. Ganz einfach, dass die irgendwelche Schwachstellen gefunden haben, die den Entwicklern entweder noch nicht bekannt waren oder es noch keine Updates dafür gab. Und klar passiert sowas nicht häufig, aber sie haben dann doch solche Sachen gefunden, was ich eigentlich so für die Produktivität schon quasi unmöglich gehalten habe, würde ich schon mal sagen. Ne? Also, dass da wirklich Leute das dann großflächig ausnutzen. Das ist dann tatsächlich passiert. Und von daher, ja, ist tatsächlich in der Hinsicht die Devise, wenn man da wirklich ganz, ganz sicher sein will, wurde mir dann zwar auch häufig in den Kommentaren vorgeworfen, es sind etwas zu hart, die Maßnahmen, kommt natürlich drauf an, wie sicher man sein will und inwiefern man da dann, sicher gegen solche Sachen sein will, dann brauchst du eigentlich das Ding wegwerfen, so in der Hinsicht. Und nur die wenigsten Funktionen aus so einem kleinen Tastenhandy oder sowas haben. Und dann, klar, kannst du noch staatlich in der Hinsicht, die Telefonleitungen werden ja, glaube ich, auch immer mal wieder abgehört, je nachdem. Aber ansonsten kannst du es eigentlich in die Tonne kloppen. Ne? Aber gut, das ist ja eigentlich jetzt gar nicht mal so krass für die Linux Community erstmal da. Aber ich fand es halt mal ganz schön oder weniger schön und auch mal uns alle ein bisschen, aufmerksamer zu machen, dass dann doch wir auf jeden Fall uns nicht in Sicherheit wiegen können, sowohl auf Windows, sowohl auf Linux, auf jedem System nicht. Und sowas kann immer passieren. Und von daher sollte man da schon immer ein bisschen einfach Vorsicht haben, würde ich sagen.
Absolut, ja. Wobei man auch sehen muss, diese Zero-Day-Exploits, die sind natürlich auch monetär sehr wertvoll. Das heißt, das wird natürlich nicht für ein Massengeschäft gefahren, sondern speziell individuell. Und deswegen sehe ich, das Risiko ist zwar schon kritisch, aber ich sehe das Bedrohungsszenario nicht ganz so hoch oder eher moderat an für den Einzelnen. Weil, wie gesagt, es sind teure Exploits und die werden nicht für Massenüberwachung in der Form verwendbar auch sein auf Dauer.
Absolut, das stimmt. Ja.
Deswegen, ja, ich kann dein Argument gut verstehen, ja. Aber es alles abzuschaffen, ist, glaube ich, ein Schritt in die Richtung, wo wir eigentlich herkommen. Und würde ich jetzt nicht jedem empfehlen.
Mache ich auch nicht, ne? Ich selber habe ja hier immer noch mein Smartphone, ne? Es kommt halt drauf an, wie sicher mein sein will. Aber, ne, dass man halt sich nie in einer kompletten Sicherheit wiegen sollte. Ja, und je nachdem sich immer den Gefahren bewusst sein sollte. Und von daher auch nicht unbedingt immer alles, jeden neuesten Dienst nutzen sollte, überall seine Daten angeben sollte und so weiter, weil, Sicherheitslücken sind halt nun mal überall in gewisser Weise. Und von daher einfach ein bisschen bewusst damit umgehen. Das ist vielleicht so den Schubs, den ich da geben wollte. Und ich hatte da vielleicht eine Frage an euch. Wie sieht denn momentan aktuell euer Sicherheitskonzept aus am PC, am Linux-PC? Was macht ihr selber aktuell, damit euch sowas nicht passiert? Oder irgendwie, dass ihr da einfach ein bisschen sicherer unterwegs seid?
Ja, Micha, magst du zuerst?
Ja, kann ich machen. Also am PC selber Updates, das ist A und O, weil nur so kann man ja diese Zero-Day-Lücken stopfen. Ansonsten tue ich relativ viel mit Snapshots arbeiten. Also bevor ich irgendwas mache, wo ich nicht hundertprozentig weiß oder rausfinden kann, was dahinter steht, mache ich einen Snapshot. Falls dann irgendwas reinkäme, was mir nicht gefällt. Aber so tausendprozentig gerade gegen so eine Spear-Phishing-Geschichte, ist ein bisschen schwierig. Also wirklich schwierig. Also da predige ich ja immer, wie du es schon fast richtig angedeutet hast, Jean, zu dieser gesunden Skepsis an allem. Also man sollte schon hinterfragen, was man tut. Aber so sieht zurzeit mein Konzept aus. Und am Gerät, also am Android-Smartphone, wie ich eins habe, habe ich auch schon mal nach der Pegasus-Lücke gesucht und bin nicht fündig geworden und bin da ähnlich wie bei Corona, da hilft nur regelmäßig testen, ne? Also, weil Impfung dagegen gibt's nicht. Also, es gibt immer eine Lücke da. Ja, das ist so meine Sache.
Bei mir ist es so, ich mache auch Updates regelmäßig, das ist das eine. Das andere ist, ich habe auf Ebene von meinem Pi-Hole, da gibt es eine Liste an Domains, die Pegasus aufruft, die kann man dadurch blockieren. Das habe ich bei mir eingerichtet und ansonsten ist für mich eigentlich das A und O der vernünftige Umgang. Also wie ihr schon sagt, mit gesunde Skepsis, das heißt keine URLs öffnen, wo man eigentlich in einer E-Mail denkt, wo kommt die her? Oder zumindest erstmal draufgehen, dass der Hoover-Effekt kommt, wo man sieht, oh, ist diese Domain überhaupt seriös oder möchte ich das? Ein vernünftiger Umgang mit Dateianhängen in solche Richtungen. Also einfach der gesunde Menschenverstand. Nicht alles klicken, nicht alles öffnen.
Absolut, ja.
Alles andere, ich sag mal, Unternehmen oder Dienste, die solche Zero-Day-Exploits aufbauen oder finden, nutzen und auch geheim halten können, die haben Mittel und Wege, die Mechanismen, die wir hier aufzeigen, auch wieder zu umgehen. Also es ist im Prinzip eine Verhältnismäßigkeit. Wenn es kritisch ist, wie Sean sagte, einfach offline gehen, Stecker ziehen. Aber das ist ja nicht praxisnah. Deswegen muss man irgendwie schauen, wie ist die Verhältnismäßigkeit und was kann der Einzelne tun. Und ich denke mal so, der Umgang, nicht alles anklicken, nicht alles öffnen, ist schon mal ein sehr guter Ansatz.
Absolut. Und auch nicht jeden Mist auf euren Rechner installieren. Ihr braucht jetzt keinen extra installiertes YouTube-Downloader-Ding oder sowas oder irgendwelche anderen komischen Sachen. Ja,
oder Android-Spiele aus irgendwelchen APK-Shares. Ne?
Herrlich. So
Knaller, ja.
Am besten gar nicht zahlen für die Spiele, die sonst was kosten und dann runterladen über eine Cracked-Version. Die sind auch mal sehr, sehr sicher, habe ich gehört. Nein, macht sowas nicht, Leute. fahre ich wirklich das Konzept auch, wie ich es dann in meinem Video vorgestellt habe. Ich habe so wenig Apps wie möglich. Also ich schaue wirklich, durchforste meinen App-Ordner dann doch schon mal so jeden Monat und schmeiße dann halt die Apps raus, die ich nicht mehr brauche. Und habe viel auf Web-Apps umgestellt jetzt durch Linux Mint Cinnamon, ist das ganz praktisch geworden. Gibt es aber auch beispielsweise bei Chromium, beziehungsweise Chrome kannst du auch Web-Apps erstellen, habe ich jetzt mal entdeckt, weil dann jemand das in die Kommentare geschrieben hat. Und sowas in der Hinsicht, das kann ich vielleicht noch dazu geben. Der Rest wurde eigentlich schon super gemacht oder gesagt. Das wäre vielleicht auch mal so mein Beitrag dazu. Ne? Nimmt nicht jedes Feature, nutzt nicht alles Mögliche, ihr müsst nicht alles digitalisieren. Klar, auch ich selber bin Informatiker und will natürlich am besten nichts mehr Analoges machen. Aber so ein System ist halt auch nur so sicher wie der Programmierer. Und je mehr Systeme du irgendwie nutzt in der Hinsicht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie mal was rausfällt. Also von daher ist da meiner Ansicht nach einfach so eine bewusste Benutzung gut. Muss ich das jetzt hier wirklich meine Daten angeben oder brauche ich diese App wirklich oder dieses Browser-Add-on? Da ist leider in der Vergangenheit immer viel Mist mitgekommen. Ja, das wird auch so sein in der Zukunft.
Ja. Das wird sich so nicht ändern. Also das wird, also so wie es ist, wird es vermutlich noch einige Jahre funktionieren. Das ist ja das Problem. Aber ja. Ich kann auch zusätzlich den Tipp geben, man kann ja zum Testen von irgendwelchen Sachen auch eine virtuelle Maschine nehmen. Das ist mir gerade noch nebenbei beim Zuhören von euch beiden eingefallen. Ist auch immer recht essentiell, wenn man Sachen ausprobieren kann in einer quasi gesandboxten Umgebung. Ist auch immer, eine Installation wert sowas als Arbeitsmittel.
Ja, absolut.
Flatpak beispielsweise setzt auch Security. Ich habe mir da jetzt gestern mal die Dokumentation durchgelesen und das haben die wirklich als Feature aufgesetzt, dass sie das eigentlich auch sicherer machen wollen dann durch Flatpaks, dass dein Host-System nicht so angreifbar ist und dass es meistens nur als User ausgeführt wird und wenn dann da irgendwas geschieht, dann nur in der Sandbox. Also ist tatsächlich, ich würde keine 100% drauf setzen, aber fürs Host-System ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, kannst aber auch Firejail nehmen, ne?
Ja, also wollte ich auch gerade ansprechen.
Das würde ich wahrscheinlich dann eher machen, sofern ich jetzt nicht irgendeine App habe, die ich nur als Flatpak bekomme.
Firejail ist vielleicht nochmal was, wenn das jemand nicht weiß.
Da kannst du eine App, eine bestehende installierte App, also zum Beispiel Firefox, kannst du mit Firejail öffnen und dann ist es wie ein isolierter Container. Der kann nicht raus, also du kannst da nicht ausbrechen.
Okay, sehr cool. Ist das, nutzbar, sagen wir es mal so, oder ist es relativ aufwendig?
Ja, ich sag's mal so, wenn du jetzt online gehst mit deinem Browser, um Bilder runterzuladen, ist natürlich schwierig, ne? Weil die wirst du nicht auf deine Platte dann bekommen. Aber wenn du jetzt sagst, du möchtest mehr oder minder nur einen Browser im Lesemodus, der keine Daten bei dir hinterlegt oder speichert, dann ist natürlich schon empfehlenswert.
Okay, cool. Ja, gut zu wissen. Kannte ich tatsächlich selber auch noch nicht. Man lernt immer was dazu. Kann ich auf jeden Fall.
Und für die meisten Programme, die es da draußen gibt, hat FireJail auch schon eigene Profile, weil jetzt so ein Firefox-Aufruf im Terminal zu machen, geht problemlos. Bei was relativ Neuem und Exotischem muss man da sich noch ein bisschen mit dem FireJail auseinandersetzen und die quasi diese Sandbox ein bisschen definieren. Aber wirklich für einen Browser, für Internetkonsum, boah, macht sich da FireJail echt gut, weil es ist praktikabel, wenn auch mit ein bisschen Training, also nicht Training, Lernkurve und ein bisschen Gewöhnung. Aber Sicherheit geht nie mit Bequemlichkeit einher. Das musste ich oder das habe ich von unserem Datenschutzbeauftragten gelernt. Das ist immer so. Und das wird sich auch nicht ändern.
Ja, je sicherer du eigentlich gehen willst, desto unbequemer wird es in der Regel jedenfalls. Ja?
Ja, richtig.
Das ist ja ein bisschen schade, aber gut, so ist es eben.
Aber letztlich ist es ja egal, um welche Malware oder Spyware oder was auch immer man redet. Es läuft eigentlich immer auf einen vernünftigen Umgang mit den Werkzeugen hinaus. Ja? Also, darf ich an der Stelle eine kleine, wie will ich sagen, Werbung, aber eine Inspiration geben?
Absolut, klar, gerne, immer.
Also ich kann jedem eigentlich die Seite von Mike Kukets empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der ist auf IT-Security spezialisiert. Der hat auch auf seinem Blog sehr viele Tipps. Er hat eine Empfehlungsecke und da geht es von A bis Z im Prinzip alles. Und er versucht es halt auch so zu formulieren, dass halt jetzt nicht so affine Anwender die Sachen anwenden können.
Cool, ich hau das mal in den Chat hier rein, mal direkt gefunden. Könnt ihr mal euch mal anschauen? Ich kenne es auch noch nicht. Muss ich auch mal reinschauen. Okay.
Ja, absolut. Also cool. Ich bin seit Jahren auf dem Kukets-Blog auch unterwegs. Also nicht als Autor, aber als Leser. Auch in seinem Forum bin ich aber auch angemeldet. Und es ist wirklich, es ist viel wert, was er macht.
Cool.
Ja, muss ich auch mal reinschauen. Ich dann auch mal rein.
Eine Frage kam von den Zuschauern, und zwar, welche Apps würdet ihr denn oder welche Apps nutzt ihr denn auf eurem Smartphone? Vielleicht könnt ihr da irgendwelche empfehlen, welche ihr nicht nutzt oder welche ihr nutzt.
Also, wenn ich zuerst darf, also welche ich nicht nutze, ist Facebook, WhatsApp und Co. Also ich fahre auch das Prinzip der Sparsamkeit. Das heißt, was Messenger angeht, habe ich zum Beispiel Signal und Trema. Ansonsten das, was ich im Alltag brauche. Das Nötigste. Zum Teil setze ich auch auf Webverknüpfungen.
Sehr cool.
Ach so.
Und auf Android würde ich sowieso also auch AF-Wall, also Firewall, empfehlen und solche Sachen.
Ja, AF-Wall, ich glaube, mein Vater hat das tatsächlich und nutzt das ganz fleißig. Ich selber hatte da noch nicht so die Muße, vielleicht das mal zu machen. Vielleicht sollte ich es mir auch mal anschauen. Ja? Aber
Würde ich empfehlen, ja. Also ich bin auch AdAways auf Android ganz empfehlenswert. Wobei ich bin ja eigentlich kein Android-Anwender, von daher. Für mich ist Android nur so ein Nebenprojekt.
Ja gut, okay, ja. Du bist eher dann Apple-Nutzer, oder?
Ich nutze ein iPhone, ja. Okay. Also ich habe auch Apple-Geräte, ja, aber im Alltag nutze ich Linux und offene Projektsachen.
Okay, cool. Micha, wie sieht es bei dir aus mit den Apps?
Ja, ich muss da leider ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Also ich muss leider auch dienstlich und privat auf WhatsApp kann ich da nicht verzichten teilweise. Und ansonsten in den sozialen Medien bin ich durch mein privates Nebenprojekt natürlich auch vertreten und da brauche ich es leider auch. Da mache ich es wie mit der Corona-Geschichte, regelmäßiges Überprüfen, Testen und Ausmisten.
Okay, ja.
Anders geht's da nicht.
Ja, was ich da habe, ich muss sagen, ist die YouTube-App, Spotify so an Verdächtigen. Ich glaube, das war es auch schon fast so an verdächtigen Sachen vielleicht. Ja, ansonsten K9 Mail kann ich sehr empfehlen als Mail-Programm beispielsweise auf Android.
Die haben jetzt auch ein größeres Update rausgebracht, ne?
Das ist klasse, mega.
Der sah ja mal sehr grottig aus, ehrlich gesagt, ne? Der Client.
Ja, Ja, nee, der ist klasse, ne? F-Droid natürlich als anderen App Store, als Alternativen. Genau, sowas in der Hinsicht. Also kann ich nur empfehlen. Oder Signal natürlich auch. Wobei Signal gibt es nicht auf F-Droid, ne? Da kannst du dir die APK aber von signal.org runterladen. Das musst du aber googeln oder Ecosien oder DuckDuckGo. weil
Startpagen.
ja,
Oder
Startpage
Zirksen.
machen. Zirksen, ja, was man auch immer tut, weil da gibt es keinen richtigen Link auf der Webseite, aber du findest das über den Download, sagen sie, ja, APK ist unsafe und so weiter. Aber ja, wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, auf Google Play zu kommen, dann ist es auf jeden Fall meiner Ansicht nach dann doch schon wert. Musst du natürlich dann verifizieren und so, aber ist eigentlich alles machbar. Genau, ja.
Was ist
So
eigentlich mit
sieht's.
Metisk? Was ist eigentlich mit Metisk oder routet ihr nicht?
Nee, ich nicht, jedenfalls.
Okay. Ich route erst dann, wenn der Support-Zeitraum vom Hersteller bei mir bei den Geräten abgelaufen ist. Und das ist bei meinem aktuellen Smartphone noch nicht der Fall. Danach
Okay.
route ich und dann fliegt auch meistens fast automatisch so ein Lineage OS drauf.
Okay.
Bei mir genauso. Also ich habe tatsächlich auch noch das Stock Android drauf jetzt. Naja, weiß ich nicht. Ich war bis jetzt einfach ein bisschen zu faul, vielleicht das dann umzustellen und vielleicht ein bisschen zu bequem, gebe ich ja zu. Aber es kommt bei mir dann auf jeden Fall wahrscheinlich auch wieder ein Lineage OS drauf und kann ich nur empfehlen. Also, ja, wer das noch nicht gemacht hat, ist tatsächlich so ein kleiner Ritt, so Smartphone-mäßig, aber lohnt sich auf jeden Fall.
Solange das Gerät unterstützt wird, ja.
Genau, absolut. Habe ich aber auch schon mal ein Video zu gemacht, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Könnt einfach mal suchen, Ninja OS für Einsteiger oder so. Solltet ihr finden.
Bei den passenden Apps habe ich auf meinem Kanal auch mal ein Video gemacht, welche ich auf meinem Android-Gerät einsetze. Könnt ihr da auch mal nachschauen, wenn es interessiert.
Absolut, klar. Cool, okay. Ich glaube, dann sind wir ja schon mit dem Thema fast durch, oder?
Ja, reicht ja. Reicht ja, um uns zum Anfang ein bisschen runterzuziehen. Jetzt können wir zu den schönen Sachen kommen, sage ich mal. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich mal ganz kurz so einen Abriss machen. Wie sieht es aktuell bei den Tux-Tagen aus? Beziehungsweise dir die Frage stellen, Jean, auch wenn du Urlaub hast. Den Part übernimmst du bitte immer im Tux-Flash, damit ich
Ja.
nicht zu lange rede.
Ja, hey, ich glaube, ich habe vorhin auch etwas länger geredet. Von daher, ich denke, da. Nee, jedenfalls, was gibt es denn so Neues? Gar nicht so viel Neues zum letzten Mal. Die Call for Papers-Phase läuft halt eben noch. Also, falls ihr einen Vortrag halten wollt bei den Tux-Tagen, die sind am 13. und 14. November, dann ja, könnt ihr da euch auf jeden Fall jetzt schon eintragen. Wir haben schon verschiedene Vorträge bekommen, einige und schon echt coole Sachen dabei, aber wir suchen auf jeden Fall noch weiterhin. Von daher, ja, tragt euch gerne ein. Je früher, desto besser. Bis 26. September habt ihr Zeit. Und ja, wir freuen uns. Und ich glaube, das wäre es mal in der Hinsicht genug zu den Tux-Tagen gewesen. Ansonsten, ja, wursteln wir halt so gerade rum, schauen, dass alles so im Hintergrund läuft und bereiten tatsächlich die Regie gerade vor. Beispielsweise jetzt seht ihr hier auf dem Linux Guides Livestream hier den Netzhintergrund schon mal, den wir dann benutzen werden. Jetzt so ein bisschen animiert und so. Und ja, da haben wir schon ein bisschen aufgerüstet. Und ja, viel Zeit, aber es macht Spaß.
Genau. Ansonsten unser jetzt am kommenden Wochenende Mini-Projekt, kann man ja so sagen. Haben wir ja noch,
Stimmt.
genau. Das hast du nämlich gar nicht gesagt.
Das habe ich gar nicht gesagt. Ja, wir treffen uns nämlich am Wochenende tatsächlich live. ein paar vom Tux-Tage-Team. Und ja, ich bin mal gespannt. Dann sehe ich den Micha mal wirklich von Angesicht zu Angesicht und nicht immer über diese Webcam. Und da freue ich mich schon ganz drauf, ja, weil wir ja, arbeiten jetzt dann doch über ein Jahr schon zusammen, treffen uns monatlich, manchmal auch wöchentlich. Ja, das ist eigentlich schade, dass wir uns noch nie getroffen haben.
Ja, aber wir werden es ja ändern.
Absolut.
Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den angenehmen Teilen, die interessantesten Distros. Oh, jetzt gehen schon die Sprachaussetzer los. Wir haben noch nicht mal wirklich angefangen. Die interessantesten Distros der letzten Monate. So ein kleiner Abriss. Was ist in den letzten, ja, paar Monaten so euch aufgefallen? Was gibt's so? Gibt es irgendwelche guten Newcomer, die man empfehlen kann? gab es ärgerliche Sachen, ärgerliche Entwicklungen. So die Drehe hatte ich mir jetzt so die Diskussion so ein bisschen gedacht. Ich würde auch den Vortritt lassen in der Hinsicht.
Fang an schon.
Fang du an, Michel.
Ja, gerne. Also, ich persönlich fand eigentlich OpenSUSE Leap 15.3 relativ spannend, auch wenn die Umstellung auf die Kompatibilität zu SUSE Linux Enterprise für viele vielleicht relativ unspektakulär war. Aber letztlich ist es so, dass dadurch der Support-Zeitraum von Leap deutlich aufgewertet wird und auch ausgedehnt wird. Wenn man jetzt natürlich eher der Rolling-Release-Anwender ist, dann ist es natürlich für einen total uninteressant, weil die Software natürlich auch entsprechend eingefroren ist und aus dem Blickwinkel heraus betrachtet veraltet ist. Aber letztlich ist diese, wer auf Leap 15.3 geht, bekommt letztlich eine Enterprise-Distribution und auch den Support entsprechend. Und ich persönlich habe beruflich auch mit SLES, also SUSE Linux Enterprise Server, zu tun. Und ich bin ihm recht positiv gegenüber. Deswegen war für mich auch diese Transformation hin zu dem SUSE Linux Enterprise Unterbau auch recht begrüßenswert. Und ich fand es auch ehrlich gesagt ein ziemlich geniales Feature. Neben Leap oder Leap 15.3 fand ich auch die neue Version von Linux Mint 20.2 sehr gelungen. Obwohl es auch hier für viele wahrscheinlich schon eher langweilig ist, weil sich so wenig revolutionäre Features drin finden, aber es sind immer evolutionäre kleine Schritte, die es verbessern, Schritt für Schritt. So im asiatischen Raum nennt man das das Verbesserungsprinzip. Das heißt, man nimmt eine Sache und tut sie immer schrittweise in kleinen Etappen verbessern. Und ich finde, den Weg geht Mint auch recht gut und beständig. Und was mich noch interessieren wird, ist Debian 11, was jetzt bald ja rauskommt. 14. August ist visiert. Und ja, das sind meine Highlights an Linux-Distributionen, die in den letzten 3 Monaten so in etwa kamen und was vielleicht noch kommt.
Ich muss sagen, Leap ist ja an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe es zwar so am Rande mitbekommen, aber so ein kleiner Abriss hat sich da groß was, also ansonsten verändert, aussehenstechnisch oder irgendwie funktionsmäßig oder wirklich nur die Umstellung auf Binary.
Es ist immer noch genauso hübsch.
Immer noch genau. Oh, okay, herrlich.
Ja,
Okay.
das ist so ein Kritikpunkt an OpenSUSE, der ist einfach im Raum. Also ich finde, es ist nicht hübsch gemacht, aber ich will auch dem Designteam da jetzt nicht irgendwie da ins Bein pinkeln. Die machen trotzdem eine gute Arbeit. Und es ist eine subjektive Sache, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Das habe ich schon selber erfahren müssen.
Aber findest du Linux Mint wirklich hübsch?
Also ich finde im Cinnamon Desktop diese Mint Y-Themes, also ich finde die eigentlich recht schön, ja.
Okay.
Du
Du,
nicht?
Micha?
Ja, also ich finde per Default eh keinen Desktop schön. Also man macht, also ich bin der Meinung, es ist erst dann schön, wenn man was draus macht. Also ich kenne keine Distribution, die mir jetzt sofort auf Anhieb gefällt, also die ich in Live-Modus starte und mir denke, ja, das ist es, das passt. Aber es ist ja immer das, was man draus macht. Also das ist ja auch der große Vorteil. Man kann sich's ja so schön anpassen. Ansonsten, ja, kennst du ja inzwischen meine Einstellung. Ich habe das auch so Apple-esque mit so einem Dock unten, aber ich bin halt auf GNOME irgendwo hängen geblieben. Und passe mir meinen GNOME-Desktop über die GNOME-Extensions so weit an, wie er für mich praktikabel und auch optisch ansprechend ist.
Absolut, ja.
Dann bist du wahrscheinlich auch mit GNOME 40 in dieses Dash-to-Dock-Problem reingerannt, ne?
Ja, also ja, also das fand ich nicht so cool. Ich habe es irgendwie mit Fedora, wo war die 40 dabei? Bei Fedora 37?
34, 34.
34? Okay, ich schmeiß gerade Zahlen durcheinander. Ja, 34. Ja, das fand ich dann nicht so cool, aber ja, ist dann meistens so.
Also mit Y muss ich, ich finde Linux Mint gar nicht so hübsch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es zwar im Standard drin, weil mir geht es jedenfalls persönlich mal so, oder mir ging es früher so. Ich habe den Desktop so richtig schön angepasst und ja, was Schönes draus gemacht. Und nach einem Monat hat es mir nicht mehr gefallen und ich habe wieder was anderes gemacht. Und irgendwann bin ich einfach zu faul geworden und nehme jetzt einfach den Default so. Und ja, Ne? Man nimmt das, was man kriegt, so in der Hinsicht. Es ist jetzt nicht hässlich, aber ich finde ihn jetzt nicht unbedingt so ansprechend, finde ich ihn auch nicht, muss ich sagen. Aber da wird jetzt was kommen anscheinend. Also das Linux Mint Team ist da jetzt dabei, das Design nochmal umzustellen. Da eine neue Webseite wird auch endlich mal kommen. Und ja, da wollen sie jetzt mal in der nächsten Version was machen. Finde ich im echten Design gar nicht so schlecht. Ja, aber ich denke, das wäre es jetzt zu den drei Distros, oder wie viele Distros waren es, Michel?
Drei, die mir persönlich positiv gefielen.
Sehr cool, ja, also du hast mir schon ein bisschen was von weggenommen, aber ich würde nur sagen, hier, Micha, wie sehen deine drei oder deine Distros aus, die dir gefallen haben? Müssen ja nicht drei sein.
Ja, ich glaube, es sind nämlich gar nicht drei. Also, was hat mich mal wieder positiv überrascht? Ich habe mal wieder eine Manjaro Gnome-Installation bei mir auf der zweiten Festplatte. Zwar schon eine Weile nicht mehr angefasst, aber als ich es mal wieder installiert habe, habe ich mir gedacht, ja doch. Manjaro ist eine schöne Sache. Also als Distribution an sich. Also ob die jetzt schön ist, wie gesagt, das, was man draus macht. Aber eben mit den ganzen Pac-Man-Geschichten. Es ist schon nice to have, aber ich bleibe halt bei PopOS. Das ist mir zurzeit ein bisschen angenehmer. Und auch PopOS 21.4 habe ich ausprobiert mit dem Cosmic Desktop. Ja, habe mir den Cosmic Desktop angeguckt, was sie da aus dem Gnome gemacht haben, und habe als erstes ausprobiert, wie ich wieder meinen Desktop zurückkriege, so wie ich ihn brauche. Und das geht auch, und dementsprechend, solange Cosmic quasi nur so ein bisschen Erweiterung für den Gnome-Desktop ist, kann ich damit leben. Wenn sie einen komplett eigenen Desktop draus machen, da wird schwierig. Vielleicht suche ich mir dann was anderes als Unterbau oder muss dann mit ein bisschen Handständen dann doch wieder ein Vanilla Gnome irgendwie installieren. Aber an und für sich macht PopOS zurzeit mit dem Cosmic erstmal einen guten Eindruck, gerade auch mit den Implementierung, beziehungsweise mit den Anpassbarkeit des reinen Cosmic an sich. Ich fand es schon nett, wie sie fragen, möchtest du das Dock an der Seite, möchtest du es unten haben, möchtest du gleich den Dark Mode haben, möchtest du nicht den Dark Mode haben. Gerade diese Anpassbarkeiten zu diesen drei Elementen, diesen Starter, diese Workspace-Übersicht und diesen App-Drawer, kannst du ja jetzt nicht sagen, die Übersicht aller installierten Apps, dass die auch individuell ein- und ausschaltbar sind, finde ich schon sehr nice. Also haben sie schon eine gute Arbeit hingelegt, die Jungs und Mädels da. Boah, PopOS. Fand ich nicht schlecht, die 21.4er-Version ist zwar nur eine Zwischenversion, dementsprechend war nicht für lange Zeit brauchbar. Ich habe es trotzdem als System auf meinem privaten Reise- und Flur-Notebook, sage ich mal. Ja, läuft da gut und macht seinen Job. Ansonsten, neben Manjaro und PopOS, was mich so ein bisschen überrascht hat, war die Wildblume, sprich MX Linux Version 19. Welche war die neue?
Ah, ja, ja, ja.
19.4, genau. Genau, 19.4 Wildflower. Hat mich überrascht. Ich habe mich ja schon jahrelang die Frage gestellt, warum ist das auf Platz 1? Ja, so richtig schlau bin ich immer noch nicht draus geworden, weil per Default sieht es aus wie, boah, also das muss man mögen, das Desktop-Schema, aber es nimmt wirklich neue Benutzer eigentlich an die Hand, gerade mit diesen Programminstaller, den sie da haben, oder diesen Softwareinstaller, der wirklich kategorisiert durchgeht, was kannst du installieren, was möchtest du installieren, man kann sogar Gnome installieren. Das habe ich gleich mit ausprobiert. Und das ist sogar nicht Gnome 40. Weil bei Debian 11 ist auch noch nicht Gnome 40 dabei. Es ist ja die Debian 11-Basis jetzt. Deswegen habe ich es mir mal angeguckt und ausprobiert. Und per Default sieht da einiges doch schon sehr, sehr schön aus. Ach, ist doch MX21. Gut. MX21, dann ist es nicht mehr 19. Stimmt, ja. Gut, dann haben sie einen großen Wurf gemacht. Ja, die Nummer war mir nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass die Version Wildflower genannt wird. Die Wildblume. Alles klar. Es ist 21. Ja, das sind so die drei Sachen, die ich so im Desktop-Bereich ausprobiert habe. Ansonsten Alma Linux habe ich mal ganz kurz ausprobiert, beziehungsweise das Upgrade von CentOS zu Alma Linux für so ein Arbeitsmittel für den Hauke. Schönen Gruß an Hauke, falls er mit einem Ohr zuhört. Ich weiß, er ist um die Zeit beschäftigt. Aber dementsprechend, ein bisschen Alma Linux oder beziehungsweise CentOS. Ich bin ja serverseitig eher in der Debian Ubuntu Serverwelt tätig, aber ja, CentOS, Alma Linux hat mir schon gefallen, so vom ersten Look and Feel, beziehungsweise von der Usability her. Fand ich ganz cool. Und ja, enttäuscht hat mich so ein bisschen Garuda, aber das war durch einen Test, also durch wirklich einen reinen Testlauf. Und neben den ganzen schönen Sachen, die sie richtig optisch überzeugend gemacht haben in ihrer Dragonized-Version, hat es bei mir einfach nicht funktioniert, irgendwie nach 2 Tagen mehr vernünftig Updates zu installieren. Da waren irgendwelche Paketkonflikte, die ich nicht lösen konnte, weil er mir auch nicht sagen kann, was im Konflikt stand. Das fand ich ja ein bisschen doof. Und da hat Garuda so ein bisschen enttäuscht, weil damit war für mich auch das Testen dieses Projektes ein bisschen, ja, sehr, sehr ernüchternd gewesen, und da ist ordentlich Wind aus den Segeln genommen worden. Gerade weil ich auch, das war ja der Vergleich, das war ja vorletzte Folge im Tuxflash, wo ich mit Boris, ja, vorletzte Folge, schönen Grüße an Boris, falls er da ist oder das hört später. Hallo Boris. Da hatte ich ja mal gesagt, ich würde ganz gerne mal so einen Vergleich machen, selbe Hardware, unterschiedliche Betriebssysteme. Bei mir im Vergleich PopOS gegen dann Garuda Linux, weil die sich ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, Hardware optimiert, die absolute Gaming-Distribution zu sein. Ja, und dass da native Linux-Spiele unter Steam irgendwie nicht funktioniert haben und die sich auch eher bescheiden debuggen lassen haben. Ja, das war ein bisschen enttäuschend. Aber ansonsten, ich will jetzt nicht Garuda bashen. Es macht, was es soll. Es nimmt auch neue User an die Hand, nur ich weiß jetzt auch nicht, ob es bei mir einfach nur der Fall war, wo es nicht funktioniert hat. Das müsste ich nochmal investigieren. Die dunklen Monate kommen irgendwann, vielleicht mache ich es dann doch nochmal.
Also aber ich das kann dich da beruhigen. Also ja. Ich hatte das bei meiner Garuda-Instanz auch, dass da auf einmal Probleme, Paketabhängigkeiten waren, die Pac-Man nicht auflösen konnte. Mhm. Und ich bin faul. Und ich habe es dann einfach den Schnappschuss zurückgerollt und habe es ein paar Tage oder ein paar Wochen einfach mal liegen lassen, und dann hat es sich wieder gelöst gehabt. Das ist meiner Meinung nach auch das Gute an Garuda. Es ist ein sehr anwenderfreundliches Arch-basierendes Linux-System.
Das stimmt, ja. Also so,
das auf jeden Fall.
Es bringt sehr, sehr viel mit. Auch dieser Einrichtungsassistent am Anfang, den finde ich klasse. Und ich finde, das könnten wir mehr in der Linux-Welt sehen. Ja. Aber ansonsten hat mich, also persönlich jetzt Garuda nicht unbedingt so überzeugt, würde ich mal sagen. Ne? Haben ein cooles Design, alles Mögliche, aber steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, das Projekt, habe ich das Gefühl. Da muss man ein bisschen konsolidieren. Irgendwie gibt es auch verschiedene Funktionen, die gibt es doppelt, dreifach und alles Mögliche. Und tausende Fenster von irgendwas habe ich ja, glaube ich, in meinem Testvideo damals gezeigt. Das sollten sie vielleicht mal alles irgendwie zusammenbringen. Und bis jetzt ist das so ein Flickenteppich und noch nicht so fertig aus einem Guss, würde ich sagen.
Eine Sache, die diese ganzen Arch-basierenden Geschichten machen, sprich auch Manjaro und Garuda, um nochmal ganz kurz konstruktive Kritik anzubringen. Ich finde es immer doof, dass die einen eine spezielle Shell auf drücken wollen. Bei Manjaro ist es die Z-Shell, also ZSH, und bei Garuda ist es ja davon der Fork oder die Weiterentwicklung die Fish-Shell. Und da finde ich es halt doof, wenn da jetzt wirklich ein Neueinsteiger damit anfangen will und dann mit einmal nicht mit den anderen Shells klarkommt, die woanders vielleicht gang und gäbe sind, sprich die Bash. Stinknormale alte Bash. Weil es gibt nun mal Sachen, ja, es gibt nun mal Sachen, die in der Bash nicht gehen, die in der Z-Shell oder Fish gehen. Aber ich habe auch gemerkt, dass Z-Shell und Fish-Shell nicht hundertprozentig Bash-kompatibel sind. Also wer schon mal in der Z-Shell versucht hat, sudo apt-remove php-Sternchen, also mit Platzhaltern zu arbeiten, das geht in der Bash, aber nicht in der Z-Shell. Ne? Also da gibt es Stolperstricke, und da würde ich mir einfach wünschen, dass man auch die Shell mit dem Installationsassistenten einfach auswählen kann. Dann das wäre so die Zuckerschicht.
Das aber willst du das einem Anwender, Neueinsteiger zumuten, auszuwählen?
Ja, gut.
Die Schelle ist die beste.
Ja, man kann ja dazu schreiben, Bash alt und bewährt und alles andere neuesten. Ja, ja. Also, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, das ist Zuckerschicht. Also, es ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Aber, ja. Wenn sie schon was Exotisches nehmen.
Ich persönlich habe bis jetzt noch nie so richtig eine andere Shell verwendet, außer die Bash oder als die Bash oder ne, Konsole oder wie das doch immer heißt. Ich persönlich bin zufrieden damit und brauche nichts anderes. So klar, dann gibt es noch mal da ein paar coole Features bei ZSH oder sowas. Aber hey, ich arbeite mit so vielen Servern mittlerweile auch in allem Möglichen. Dann darüber dann das alles dann zu installieren oder jedenfalls immer umzustellen, dass allein das ist mir dann mehr Aufwand nicht wert. Aber ja gut, ich hätte gesagt, ich hätte noch eine Distro in petto, also einmal ist es bei mir einmal Linux, womit ich jetzt in den letzten Wochen relativ viel gearbeitet habe tatsächlich und hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Aufmachung von dem Ganzen und halt einfach die ja, insgesamt so die CentOS und die Red Hat Welt habe ich mir ein bisschen mal näher angeschaut und ja, das Schöne ist, es gibt halt einfach 10 Jahre Updates, ja, im Gegensatz zu Debian, das ist schon eine ganz coole Sache, ansonsten ist es auf jeden Fall etwas komplizierter, aber ich weiß nicht, hat mich irgendwie ein bisschen überrascht in den letzten Wochen. Ansonsten, klar, Linux Mint 20.2 auch. Ja, fand ich die Web-Apps beispielsweise klasse, wobei, gut, das ist jetzt auch schon wieder etwas länger her. Aber nutze ich halt so täglich. Aber ich hätte noch mal einen Petto, den wir noch gar nicht angesprochen haben, den ich auch lange nicht auf dem Schirm hatte. Wollte ich eigentlich ein Video machen vor der Sommerpause. Da kam dann aber Pegasus dazwischen. Und zwar ist das KDE Neon. Hat jemand von euch mal KDE Neon ausprobiert? Mhm. Ich muss sagen, hat mir richtig gut gefallen. Und das als KDE-Muffel eigentlich. Also, wow. Also, ist echt eine stabile Distro.
Ja, Ubuntu LTS-Basis, ne?
Ja, sowieso, ne? Aber.
Wobei ich nur einmal sagen muss, bei Ubuntu bekommst du auch 10 Jahre Support, ne? Also 5 Jahre LTS, 5 Jahre ESM. Also, ist nicht nur bei Red Hat so oder RHEL.
Ja, wobei halt bei Ubuntu musst du halt zahlen. Ne? Bei
Nicht? Privat nicht. Du kannst 3 Instanzen kostenlos im ESM anmelden.
Ja, gut, aber mit der Lizenzierung und so weiter, weiß ich nicht. Ne? Gut, okay, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Aber gut, okay, gut zu wissen. Wusste ich gar nicht, dass du da 3 kostenfrei da anmelden kannst. Da
habe ich mal ein Video zu gemacht.
Habe ich übersehen wahrscheinlich. Ja, aber schaut auf jeden Fall vorbei, beziehungsweise eigentlich jetzt alle, die hier gerade da sind, Michel Franken abonnieren ist auf jeden Fall Pflicht. Das habt ihr quasi im Kleingeschriebenen mit unterschrieben, als ihr auf den Chat, auf den Stream hier gegangen seid. Der Link ist in der Videobeschreibung. Michel Franken auf YouTube macht richtig, richtig coole Videos. Schaue ich tatsächlich relativ viel an. Ja, gut, jetzt das Extended Support, irgendwas ESM nicht, aber ansonsten doch schon einiges. Das kann ich nur empfehlen. Macht sehr, sehr viel Spaß, da reinzuschauen.
Danke für die Werbung.
Ja, gerne. Ne?
Und
klar.
Und wenn ihr einmal dabei seid, jemanden zu abonnieren, abonniert auch gleich den Tux-Tage-Channel mit.
Ja, das vergesse ich dann immer eher. Ja. Nee, absolut. Tux-Tage-Channel ist auch unten in der Videobeschreibung abonniert. Vor allem bei mir jedenfalls, aber ihr solltet den abonnieren. Kommen auch immer coole Videos und dann auf jeden Fall, dann, wenn die Tux-Tage wieder stattfinden, wird dann wieder ein bisschen mehr sein. Also auf jeden Fall auch schon mal abonnieren. Ja, ansonsten schreibt doch mal eure Distros in den Chat, die jetzt euch vielleicht überrascht haben, ja? Und vielleicht auch in einem Satz warum. Und vielleicht nochmal zu KDE Neon zurückzukommen. Ich war echt kurz davor, das wirklich auf dem Laptop produktiv zu installieren und wirklich mal langfristig zu nutzen. Kam bis jetzt leider noch nicht dazu, jetzt irgendwie wegen Klausurenphase, aber das steht bei mir auf jeden Fall auch im Plan. Also da bin ich sehr gespannt.
Also was mir bei KDE Neon auffiel ist, das ist ja eine Ubuntu LTS-Basis mit einem aktuellen KDE Plasma, den das KDE-Projekt selbst veröffentlicht oder bereitstellt. Wenn die neue Pakete ausliefern und man fährt die Kiste runter, dann möchte die meistens einspielen. Hm. Und wer vielleicht von Windows manchmal genervt ist, weil das beim Runterfahren dort auch so gehandhabt wird, könnte sich hier daran erinnert fühlen. Also, und dann dauert es manchmal auch endlos lang gefühlt, bis die Kiste dann unten ist. Also das ist etwas, was mir bei KDE Neon mal auffiel mit der Zeit. Also ich habe eigentlich, darf ich mal ausplaudern, von fast jeder Distribution eine virtuelle Maschine immer verfügbar. Und so habe ich die auch in Langzeittests. Und KDE Neon ist eine der, die ich auch mir schon öfter angeschaut habe. Hat sie auch schon Videos zu gemacht, aber ich werde mit KDE nicht mehr warm. Ich war früher mal KDE-Anwender, aber ich konnte mich, oder mich hat es nicht mehr so überzeugt, dass ich wieder zurückgekommen wäre.
Ja, Dito. Also, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, weil, ne? Sollte ja immer über den Tellerrand hinausschauen, aber ja, habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Micha, du auch, oder?
KDE Neon war bei mir so viele Monde her, ich glaube, ich habe die zur ersten Release mal getestet und dann habe ich wieder mein KDE-Problem. Also das ist dasselbe wie bei dir. Ich glaube, die 3er-Version fand ich noch cool, damit konnte ich arbeiten. Alles danach bin ich nicht mehr warm geworden.
Bock, meinst du KDE 3? Nee, wie war wo?
Ja doch, oder? KDE 3. Alles nach der KDE 3er-Version, weil aktuell ist doch 4 oder 5?
5. KDE 4 fand ich klasse mit dem Oxygen-Thema. Also das war so...
Dann war es 4.
Das Oxygen-Thema mit den schönen Anmelde- und Abmelde-Sounds und so. Und damals auch OpenSUSE gehabt tatsächlich. Das war schon cool. Ich muss sagen, ich aktiviere immer mal wieder das Oxygen-Thema, dann wenn ich halt mal ein KDE-Distro teste oder sowas, weil ist einfach schön, ja. Veraltet tatsächlich auch gar nicht so stark wie andere, finde ich persönlich. Beziehungsweise ist einfach. Bei mir ist es Kult, aber es ist vielleicht bei euch anders. Was meinst du?
Du meinst, es sah schon alt aus, als es rauskam, ne?
Psst. Ja, nee, also ich fand das ganz schön. Ja, so, was schreibt denn hier so? KDE Neon ist generell langsam. Das Hochfahren wirkt alles so behäbig, ja, das stimmt. KDE ist dann tatsächlich schon Brocken, ne? Aber es hat sich echt schnell angefühlt. Also es haben sie wohl viel verbessert, habe ich das Gefühl. Aber ich habe jetzt nichts getestet, muss ich sagen. Ja, ich glaube, dann sind wir mit dem Thema auch schon durch, oder?
Ja, an und für sich schon. Also ich wüsste jetzt nicht, ob wir hier noch eine Distro aus dem Hut zaubern. Wenn nicht noch der Chat irgendwas hat, was Interessantes.
Nö, denke nicht.
Naja, ne? Sieht noch nicht so aus. Dann, ja, kommen wir einfach zum Interessantesten der letzten Tage. Quasi das von gestern. Elementary OS 6, Codename Odin. Wie vielleicht alle mitbekommen haben oder auch nicht, ist seit gestern eine neue Elementary OS Version draußen, nämlich die 6er Version mit Basis von Ubuntu 20.4. Und da gab es mal wieder einen ordentlichen Rundumschlag an Erneuerungen und auch Überarbeitung. Ja, ist das Pantheon Desktop? Ja, Pantheon wird es, glaube
ich. Ja.
Haben sie nochmal überarbeitet, jetzt sogar mit Dark Mode. Ich frage mich immer, warum sie das so als Feature verkaufen, den Dark Mode. Ja. Es ist schön, den zu haben, aber als Feature, ja, gut. Für manche ist das ja Kaufkriterium, glaube ich. Die haben jetzt sogar Flatpak-Support, sogar auch in ihrem App-Center integriert. Was ich eigentlich ganz cool finde, besser als Snap. Da müsste man eigentlich mal reingucken, wie sie sich dann von Snap getrennt haben oder ob sie sich überhaupt von Snap, von dem Ubuntu-Kern getrennt haben oder ob der noch irgendwo unterschwellig mitfliegt. Ich konnte es noch nicht ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Ich habe dann, ist nicht dabei, haben sie sich quasi mitgetrennt. Ah, das war schön. Dann die Multigestensteuerung haben sie mit dabei. Für das Touchpad. Oder haben sie es inzwischen auch für, hat das einer von euch gelesen? Haben sie es inzwischen auch für Touchbildschirme? Das Wort weg.
Touchpad. Nur Touchpad, soweit ich weiß.
Ja, also nicht groß Touchgesten, das hätte ich mitbekommen. Schade.
Naja, Multigesten kannst du eigentlich, wenn du sie auf dem Touchpad hast, eigentlich fast auch auf den Touchscreen übertragen. Deswegen habe ich gefragt. Die haben ihre ganze Benachrichtigung überarbeitet mit einer zentralen Anlaufstelle. Die haben es Hub genannt, also da wird es irgendeine Meldezentrale oder irgendwie, wie sie es übersetzt haben, garantiert geben. Wie gesagt, ich konnte es leider noch nicht ausprobieren. Und ein neuer Installer.
Ja, ist mir das gar nicht aufgefallen, dass der neu war, um ehrlich zu sein. Ja. Aber gut, alles aktualisiert.
Den Vergleich habe ich leider auch nicht. Apropos neuer Installer. Ich habe mal nebenbei den neuen Ubuntu-Installer ausprobiert. Der, wie hieß er? Ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung. Flutter?
Den wollen sie doch. Flutter, genau. Cool. Auf Flutter-Basis. Ja. Sieht modern aus. Nur mal so nebenbei. Da fehlen zwar noch ein paar Features, aber sieht modern aus. Wie der jetzt von Elementary aussieht, kann ich, wie gesagt, leider nicht beurteilen. Bin auch primär kein Elementary Nutzer oder es reißt mich nicht nach einem Elementary OS, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bin ich nie mit warm geworden, aber ansonsten hat es ja noch die ganzen 20.4er Aktualisierung der Kernkomponenten mitgekriegt, sprich Linux-Kernel, Python und übliche Software-Aktualisierungen sind auch alle auf dem neuesten Stand. Boah, ich werde es mir irgendwann mal angucken, definitiv.
Das ist cool, ja. Ich habe das sogar mal hier ganz schnell mal rausgekramt. Ja, ich glaube, ich zeige es jetzt nicht live. Aber ja, also was ich eigentlich schlimm finde bei Elementary OS, dass wir ja jetzt ewig warten mussten, bis die neue Version kam. Das hat jetzt über ein Jahr gedauert. Ne? Also das ist ja noch 21 oder 2004 Basis. Und das, muss ich sagen, hat mich sehr verwundert, dass das jetzt doch so lange war, weil früher war das nicht so, oder?
Vor 3 Jahren kam Hera irgendwann raus, ne? Und basierte auf 18.04.
Also die lassen sich immer so ein bisschen Zeit, so gefühlt.
Na, wobei, jetzt 3 Jahre.
Ah ne, 3 Jahre, dann sind wir ja bei 18.
Ja.
Ich war also schon zeitlich weiter.
Irgendwie haben sie da ein bisschen länger gebraucht, aber gut, ne? Gutes braucht Zeit, lieber ein bisschen später veröffentlichen, als dass es irgendwie unfertig ist, jedenfalls finde ich das persönlich so, also ich muss sagen, ich konnte auch nie so richtig für Elementary was abfinden, also es hat irgendwie, wollen ihre eigene Plattform da bauen, mit eigenen Apps, mit eigenen Design-Guidelines, alles möglich. Also die haben da wirklich viel in der Hinsicht. Es sind auch viele Sachen einfach, aber irgendwie gefühlt zu beschränkt. Also so für einen Nutzer, der da mal ins Internet geht und das war's und alles Mögliche, dann, ja, da kannst du aber jedes Linux hinschmeißen. Aber so richtig, wenn du produktiv mitarbeiten willst, habe ich das Gefühl, ja, nicht so der Fall, jedenfalls.
Also ich habe über ein Jahr Elementary OS 5 hauptsächlich eingesetzt. Ich war eigentlich recht zufrieden. Und ich muss ein was korrigieren. Also es war Flatpak, war auch schon in Hera integriert. Nur in Odin haben sie jetzt den Flatpak-Support besser in ihre Apps integriert. Beziehungsweise die ganzen Elementary-Apps sind jetzt Flatpaks und keine Debian-Pakete mehr. Das ist eins der größeren Änderungen, die sie vorgenommen hatten. Ich habe Elementary OS 6 auch schon getestet. Auf meinem Kanal kommt das Video am Freitag raus, um kurz Werbung zu machen, aber dessen ungeachtet. Die Features, die sie da bringen, die sind schon recht gut. Was mir gänzlich schleierhaft ist, ist, warum sie sich so lange Zeit gelassen haben. Und wenn man mal Stand heute sieht, und darauf gehe ich in meinem Video dann auch nochmal ein, in 8 Monaten kommt Ubuntu 22.04. Und dann ist Ubuntu 20.04 im Prinzip der Arch nutzt, für den ist es eh Alteisen. Ja? Aber dann ist es so der reguläre Zyklus, dass es dann nicht mehr das aktuellste LTS ist. Und ich weiß nicht, wie die Elementary-Entwickler sich das dann vorstellen, wann sie dann mal Elementary OS 7 dann rausbringen wollen. Es bleibt spannend, aber grundsätzlich fand ich die Änderung, die sie in Odin vorgenommen haben, haben mir schon gefallen. Also es ist optisch schon recht schön. Und es ist eine der wenigen Distributionen, die diese Themes, also von hell auf dunkel, auch anhand der Sonnenzeit. Also je nachdem, man kann ja statische Zeiten vorgeben und man kann ja sagen, wenn es Tag ist, hell, und wenn es Nacht wird oder dämmert, dann dunkel. Das bieten auch nicht alle Distros an. Da haben sie es jetzt endlich mal integriert und auch sinnvoll konfiguriert. Was ich bei Elementary OS und womit ich nie warm wurde, ist, wie die ihre Fenster-Icons anordnen. Also links ist schließen und rechts ist maximieren. Und das Maximieren ist auch nur ein Minimieren, wenn es im Vollbildmodus ist. Und das haben sie sich ein bisschen arg an Mac OS abgeschaut. Das hat mir schon nie auf Mac OS und auch nicht auf OS X gefallen. Und das adaptieren die irgendwie, ich weiß nicht warum. Und man braucht die Pantheon-Tweaks, um das umzustellen. Und allein die Tatsache, dass ich diese Tweaks nochmal installieren muss, ist wie bei GNOME eigentlich, da ist es auch suboptimal. Mhm. Ja, das verstehe ich einfach nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und vor allem weiß ich nicht, was man rauchen muss, um das so gut zu finden, wie die es umsetzen.
Ja, ist ein Argument.
Ja, wie man es nimmt.
Ich muss sagen, die sieht schön aus, die neue Version, ne? Braucht man nicht sagen. Ja. Und ich finde, so das Design, was sie sich da geschaffen haben, es hebt sich wirklich von dem ganzen anderen Linux-Quark ab, finde ich. Wirklich. Also ist wirklich mal eine eigene Sache.
Ja. Was man ja auch appreciaten, also jetzt habe ich hier mein übliches Problem mit. Ja, was man definitiv, danke, anerkennen muss, ist ja, wenn sie Apps bauen, sieht das ja auch aus einem Guss aus. Also die machen ja auch extrem viel selber für ihr Elementary. Ne? Das darf man definitiv nicht so einfach von der Schippe wuchten. Das wiegt schon ordentlich, aber das hat schon wieder das Problem, dass alle Apps, die sie selber machen, wirklich wie geleckt dort in den Desktop sich einfügen, aber alles andere dann so ein bisschen so ein leichtes deplatzierendes optisches Manko hat, so gefühlt. Was ich so gesehen habe, so wie man es halt so nimmt. Weil so ein GIMP fügt sich da nicht ein. Gut, jetzt ist GIMP aber auch ein Extrembeispiel, fällt mir gerade ein. Das fügt sich nirgendwo richtig schön ein. Aber ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine.
Wie sieht es eigentlich mit LibreOffice auf? Was ist denn da ein Office-Software installiert?
Nichts.
Ich finde es tatsächlich auch schwierig, da ein Epiphany drauf als Browser, ne? Also nicht mal ein Firefox oder ein Chromium oder sowas.
GNOME Web, ja.
Also GNOME Web ist es am Ende, genau. Epiphany hieß es, glaube ich, oder ist der Zweitname? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mal schnell nach nebenbei. Ich habe das gerade mal laufen, wie dann LibreOffice aussieht. Das interessiert mich mal.
Also die Integration durch die neuen Style Sheets ist bei Odin schon besser wie bei Hera. Aber was bei Elementary auch so ein Problem ist, sie haben ja oben eine Leiste, wie es auch macOS hat. Und oben rechts mit ihren Wing-Panels geben sie nur gewisse Apps frei. Also wenn du jetzt Nextcloud installierst, den Nextcloud-Client, dann hast du nicht die Möglichkeit, dieses Tray oben ins Icon Icon oben ins Tray zu legen. Es gab bei Hera die Möglichkeit, da manuell dann rumzupriemeln. Ob es bei Odin noch geht, weiß ich nicht. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, das ist nicht ganz so ideal gelöst.
Ist nicht cool, aber das Problem hat man unter GNOME auch teilweise. Da brauchst du halt dieses eine Add-on irgendwie und dann geht es. Aber ist nicht schön, ne? Aber mal so just for fun, ich finde gar kein LibreOffice. Ich finde nicht mal eine Office-App. Also es gibt einen Minimal Typewriter hier anscheinend. Das ist aber, glaube ich, eher so ein Texteditor, ja. Der anscheinend Markdown unterstützt, aber das war's. Also ich finde da jetzt im Anwendungs-App-Center finde ich keine Office-Software.
Ja, das ist scheinbar noch ein Bug, den sie noch nicht gelöst haben. Es werden scheinbar nur gewisse Flatpak-Apps gesucht oder darüber zu finden sein. Wenn du Synaptic installierst, oder es über das Terminal Max, dann kannst du es installieren. Es ist peinlich eigentlich.
Aber das Problem hatte ich schon vor 2 Monaten beim Testen und deswegen habe ich mir gesagt, die sind noch lange nicht fertig, da mache ich jetzt erstmal kein Video.
Jetzt könnte man ja sagen, warum hast du keinen Bug-Report aufgemacht?
Also das ist doch offensichtlich. Das ist ja unglaublich. Also das wundert mich ja gerade schon sehr. Es ist, okay. Ja. Würde ich Note erstmal nicht durchgefallen geben, aber ist schon ein Stück, oder?
Geht schon Richtung mangelhaft.
Ja, wirklich.
Und wo wir bei mangelhaft sind, es gibt scheinbar auch keinen Upgrade-Pfad von Hera zu Odin. Also zumindest ist derzeit nichts bekannt. Also wer noch auf Hera ist, würde ich auch raten, bleibt erstmal auf Hera, bis Odin seine ganzen Kinderkrankheiten ausgebügelt hat.
Aber das ist leider häufig so bei vielen Distros. Bei Linux Mint ist es tatsächlich, also habe ich selber mitbekommen oder durch die Erfahrung, habe ich wenig Probleme am Start gehabt. Aber bei einem Ubuntu, beim neuen Ubuntu LTS oder sowas, hast du auch immer Kinderkrankheiten. Das ist wirklich unglaublich schlimm, finde ich. Also eigentlich bei den meisten Distros, bei den meisten LTS-Distros, die neu rauskommen, außer bei Debian, auf jeden Fall mal 3 Monate warten, dann ist da der meiste Spaß geklärt,
ja, was Point, ich so mitbekommen habe. Point Release ist das Schlagwort, ne?
Ja, ja, genau. Von dem Punkt 1 würde ich da gar nicht. Mache ich auch nicht.
Ja, nach 3 Monaten geht schon. Wobei, aber klar, also wenn du es halt nicht eilig hast, dann wechsel erst zu 1. Dann reicht das total aus. Absolut.
Ja, vom 18.4er auf 20.4 habe ich auch erst von 18.4, was war es da? 5 auf 20.4.1. Dann ja, war doch eigentlich gut. Alles. Dann hatte ich auch keine Fehler festgestellt. Vielleicht ging es auch schon vorher gut, aber ach, dann tue ich lieber 3 Monate warten, hab dann noch ein bisschen ältere Software, solange es nicht stört oder meinen Arbeitsfluss behindert. Ja, dann lieber danach weniger Stress.
Ja. Absolut. Ja. Ja. Ja, unglaublich. Was nutzt du gerade? Achso, das da hast du nicht verraten, Michel, ne?
Es ist kein Geheimnis. Ich nutze eigentlich überwiegend Debian und Debian-basierte Distributionen. Ja. Das ist einfach auf den Punkt gebracht. Die Stabilität ist für mich einfach da unerreicht. Wenn auch gleich ich zugeben muss, Pac-Man ist ungeheuer schnell. Also ja. Upgrades mit Pac-Man zu machen auf dem Arch-System, huiuiui. Da können andere Paketmanager wirklich sich eine Scheibe von abschneiden. Aber ich persönlich bleibe erstmal auch auf Debian-Basis.
Okay, ja. Apropos, mir fällt noch so ein System ein. Ich habe jetzt einen Tuxedo-Laptop tatsächlich nochmal zugeschickt bekommen für die Keylux. Ah. Und frage ich mal den Verantwortlichen, ob wir den auch für die Tux-Tage noch direkt mitnutzen können. Haben sie ja eh gemeint, ja. Wenn ihr noch irgendwas braucht, meldet euch. Ich glaube, muss ich mich mal melden. Also ansonsten schöne Grüße an Tuxedo. Die haben Ubuntu Budgie drauf tatsächlich. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht von dem Ding. Ich habe das früher eigentlich als irgendwie kompletten Mist abgestempelt, aber es gefällt, also hat mir ganz gut gefallen bis jetzt. Weiß nicht, habt ihr das schon mal ausprobiert? Ansonsten probiert es mal aus. Ist
cool. Ubuntu Budgie, ja, aber das ist ja Tuxedo OS, ne? Die packen ja noch eigene Treiber und Repos rein.
Ja, die haben jetzt so auch so einen eigenen Tuxedo Center, Control Center oder so, wo du die CPU-Temperatur lesen kannst, Gigahertz und so weiter. Ist schon ganz nett gemacht. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schon ziemlich Ubuntu Budgie Basic. Ja, finde ich übrigens ja auch ganz gut. Also ich will da auch nicht so kompletten Mist da drauf haben.
Ja, aber um das mal so runterzudampfen, also die Jungs und Mädels von Tuxedo machen wirklich eigentlich nur optische Veränderungen plus eben Hardware- oder treiberspezifische Erweiterung. Wer ein Tuxedo-Notebook hat, ich habe eins dienstlich, kann ich ja mal ganz kurz anmerken, und mal nicht eine Distro, die über ihre Reinstallationsstick, was war das, das es gibt so einen lustigen Installationsstick, dann kann man sich das aussuchen, was man sich installieren möchte. Wenn da nicht die passende Distribution dabei ist, weil über dieses Tool wird einfach die Distribution plus eben diese ganzen Erweiterungen, die für den reibungslosen Betrieb des Notebooks nötig sind, mit installiert. Wer das nicht haben möchte, beziehungsweise da keine Distribution dabei ist, da gibt es nämlich ein schönes Nachinstallationsskript von denen. Da kann man nämlich mal reingucken, was sie so machen. Und das sind eigentlich nur ein bisschen Wallpaper und Theme-Erweiterungen oder Themes an sich plus eben wirklich was sie für ihren Realtek-Chipsatz teilweise brauchen, ein paar Treibererweiterungen.
Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von dem Ding. Also ich habe ja Tuxedo vor 2-3 Jahren mal getestet und da fand ich es okay. Und nicht so groß Besonderes, aber es war okay. Aber jetzt muss ich sagen, es gefällt mir besser. Also hat sich schon was getan in den letzten 3 Jahren. Und mal so komplett unbezahlt. Gut, ich muss sagen, ganz unbefangen bin ich jetzt natürlich nicht. Die Tuxedo sponsert unter anderem auch die Tux-Tage. Aber habe ich jetzt nicht deswegen gesagt, sondern einfach selber.
Also ich weiß, Tuxedo gibt auch Leute, die kritisieren Tuxedo. Ich persönlich bin denen recht positiv gegenüber, weil ich finde es ehrlich gesagt, was sie und wie sie es machen, eigentlich ziemlich gut. Ne? Und Ubuntu Budgie habe ich mir auch schon ein paar Mal angeschaut, auch Solus, was ja eigentlich die Heimat von Budgie ist. Und es gefällt mir schon, aber wenn ich länger damit arbeite, fühle ich mich von Budgie nicht voll abgeholt. Obwohl es nett anzusehen ist, aber ich werde nicht so 100%ig warm damit. Aber ich finde vor allem das Tuxedo OS, also wie sie das machen, und scheint ja auch gut zu laufen. Von daher, Daumen hoch.
Ja, absolut. Ne? Das Einzige, was ich anprangern muss, ist die Akkulaufzeit. Die ist sehr bescheiden, jetzt auf dem Laptop, was ich habe. Gut, ist auch eine dedizierte Grafikkarte mit drinnen und die habe ich da, glaube ich, auch laufen lassen. Aber das Ding ist schon relativ schnell leer gegangen, muss ich sagen. Also, ne? Noch nicht ganz leer gegangen. Aber ja, nee, also ist da fand ich das jetzt nicht so gut. Aber man hat da Einstellungen in diesem Tuxedo Center, wo du es dann wohl anscheinend noch energiesparend machen kannst. Aber ich muss sagen, ich habe erst eine halbe, dreiviertel Stunde reingeschaut. Ich bin gerade etwas unter Stress. Wird auch noch was. Auf Twitter tue ich mich da auf jeden Fall nochmal herzlich bedanken und so. Aber ja, ist eine coole Sache. Aber gut, ich wollte da nicht zu sehr jetzt abdriften.
Ja, aber wann kommt das Review auf deinem Kanal?
Das Review?
Ja.
Vielleicht mache ich sogar eins.
Nach der Herbstpause, ne?
Ja, sowieso erst, ne? Klar. Ja. Ja. Aber mal schauen, weiß ich nicht. Vielleicht nach den Keylogs, je nachdem.
Also ich fände es mal interessant.
Eigentlich schon, ne? Ich glaube, ich frage die Jungs ab. Also, ich denke, die sagen da nicht nein, ne? Gut.
Nö, ja. Da werden sie sich gut bedanken, wenn du da nochmal ein bisschen Feedback gibst. Aber ich kann auch nicht meckern über mein dienstliches Notebook. Das Einzige, was ich sagen muss, aber das ist, dafür können die Leute von Tuxedo nichts, diese mattgummierte Oberfläche bei diesen Business Notebooks, die absoluter Fettfinger-Fänger sind und man die nicht wirklich gut wieder sauber bekommt, finde ich echt nicht schön. Gerade wenn man dann beim Kunden irgendwo ist und doch mal eine Präsentation machen muss und dann hat man da sowas und man steht da immer eine Weile, man darf auch nicht so aggressive Reiniger nehmen, weil diese Schicht geht auch sehr schnell ab. Nur mal so nebenbei, falls mal jemand da überlegt, mit Isopropanol das Ganze zu reinigen, macht's nicht.
Okay.
Das geht nur schief. Okay. Ja.
Ansonsten schreibt jemand gerade zu Tuxedo rein, Tuxedo hat aber keine Brot- und Butter-Rechner für Leute mit kleinen Geldbeutel, also halt preiswerte Rechner, ja, die du relativ günstig bekommst. Das stimmt. Ja, da muss man dann meistens dann doch etwas mehr in den Geldbeutel greifen.
Das ist richtig. Aber
das ist so vielleicht ein Manko, aber.
Naja. Das müsst ihr aber eher sagen, ob eurer Meinung nach die Qualität, die Tuxedo hier abliefert, auch den Preis wert ist.
Ich finde es okay. Also ich würde sagen, nicht, dass es jetzt übermäßig klasse qualitativ ist. Also beispielsweise jetzt das Laptop, was ich habe, ist jetzt oben. Warte mal, ich hab's hier. Ich kann es mal die Cam zeigen hier. Deswegen hat man eine Webcam hier. Ja, da ist das schöne Teil. Und das hat hier so Metall, aber hinten ist alles Plastik. Also so irgendwie, ja, ist okay, aber jetzt qualitativ nicht das Gelbeste vom Ei, sag ich mal.
Ich muss mal kurz warten, bis der Stream hinterher ist. Bis ich sehe. Mich interessiert ja, halt nur, was es ist.
Ja. Nee, das ist eigentlich ganz cool. Jetzt wird es, glaube ich, also jedenfalls bei mir gerade gezeigt auf YouTube. Vielleicht bist du auch ein bisschen verzögert.
Ist das ein Infinity-Book? Ah nee, das ist kein Infinity-Book von denen. Das ist die aktuelle Business-Klasse oder Workstation-Klasse, so wie es aussah. Da
fragst du mich was.
Ist nicht weiter wild. Na gut, das kann man aber relativieren, die Preise. Ne? Also Tuxedo, die klöppeln ja nicht selber die Teile. Die nehmen ja quasi, um das ganze Geschäftsmodell mal runterzudampfen, auch nur Barebones und tun die konfektionieren mit ihren Hardware-Vorstellungen oder geben uns die Anpassbarkeit dieser Hardware, plus eben, dass wir quasi ein Tuxedo-Logo dann haben und eben, und das ist, glaube ich, das, was eigentlich im Preis am meisten mit abgedeckt wird, eben die Anpassung, weil da schreiben sie ja selber rein, dass das Ding auch läuft, so wie es ausgeliefert wird und gut läuft. Und das muss man da einfach denen mal zugutekommen lassen. Das macht's gut. Jetzt ist natürlich die Sache, natürlich kann man sich auf diversen Portalen gebrauchte Notebooks, gebrauchte ThinkPads irgendwo besorgen und dort seine Distribution der Wahl drauf spielen und dann vielleicht hoffen, dass alles abgedeckt wird vom Standard, von den Standard-Kernel-Treibern. Oder eben sich das gute Gewissen erkaufen, dass, wenn sie neue Ware sich besorgen, dass sie einfach keine Probleme haben bei der Notebook, bei der Betriebssysteminstallation, weil es schon installiert ist, und dann auch keinen Schleuder haben mit gegebenenfalls exotischer Hardware. Und das muss man einfach dort im Preis auch mitsehen. Natürlich, bei den günstigsten Notebooks, weil ich selber schon mal geguckt habe, ich bin auch nicht gewillt, so um die 900 für mein nächstes privates Notebook dort in der Hand zu nehmen. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber eben für diese 900 Euro ist einiges abgedeckt und das funktioniert oder es wird funktionieren. So.
Ja, also servicetechnisch ist das klasse, was die da machen. Ne? Klar, hardware-technisch, wenn du es auf den Preis oder auf den, mit anderen vergleichst, sind sie, glaube ich, jetzt nicht manchmal die ganz günstigsten, aber hey, ihr habt vollen Linux-Support, garantiert drauf, alles schon voreingerichtet in der Hinsicht und echt ein guten, stabilen Linux, das ist auch komplett aktuell. Ich habe auch mal nachgeschaut, also auch direkt 2004.02 drauf gewesen und ja, also in der Hinsicht ist das klasse, kann man auf jeden Fall sagen. Ne? Ist, ja, aber ich glaube, wir wollen jetzt hier auch nicht in den Tuxedo-Sendung abdriften. Ne?
Wir müssen noch einen Werbebanner uns besorgen, wenn wir absolut, weitermachen. Absolut,
ja, 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 ja.
Ja, aber im Vergleich, die ganzen Hersteller kannst du doch preislich eigentlich relativieren. Die sind doch relativ stabil oder vergleichbar. Vergleiche System 76 oder wie heißen die aus Belgien? Ubuntu Shop, ja. Die auch noch?
Ja, 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 ja.
Ja, das sind ist alle doch etwas ungefähr groß. Alles, ja. Ja,
ja, ja. Snapbook wäre noch, ne?
Ja, genau. Gibt's aber auch. Und
eines, ja, was meinst du?
Ja, und da wollte ich nur sagen, da muss man halt im Preis mit sehen, dass da das Linux installiert und angepasst ist auf die Hardware, ne?
Eines muss ich sagen, wenn ihr mal Tuxedo-Kugelschreiber irgendwie, oh, ich hab's falsch rum hier, irgendwie irgendwo seht, nehmt die mit, die halten ewig. Die halten sowas von ewig. Mit dem habe ich heute Morgen meine Klausur geschrieben. Super Dienste geleistet. Also die sind auch klasse, kann ich mal so nebenbei sagen. Falls ihr die irgendwo mal seht, greift mal ein paar rein. Die sind echt gut. So, okay, das war's jetzt.
Ja. Ja, cool. Ja, also dementsprechend, wenn nicht noch jemand was zur Elementary hat, sind wir thementechnisch eigentlich durch und können eigentlich zum interessanten Punkt oder zum Testballon dieses Livestreams kommen, weil wir haben ja jetzt einen Chat. Wir können auf Fragen eingehen. Gibt's Fragen, Jean? Hast du was mitbekommen? Weil ich habe mich da auf den Chat nicht so hundertprozentig konzentriert.
Ja, ich habe immer mal mitgeschaut, also so ein paar Sachen dann eingeworfen, aber generell, ja, ihr habt sehr, sehr fleißig diskutiert, ein paar Fehler wurden gefragt, aber das würde ich jetzt nicht hier im Tuxflash eingehen, das sind sehr, sehr spezifische Sachen. Ansonsten, ja, falls ihr noch was dazu sagen habt, groß, ja, gerne, ne? Aber ansonsten, schreibt gerade Oliver, mein ThinkPad ist fast 10 Jahre alt und reicht immer noch zum Surfen und Bürokram, das stimmt, ja, also
das ist aber dann noch ein IBM ThinkPad und kein Lenovo, oder?
Das ist eine gute Frage. Ja, jetzt auch schon 2011, ne? 10 Jahre zurück. Das vergeht auch schneller, als man denkt.
Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass es schon ein Lenovo ist, weil ich habe eins, was 9 Jahre alt ist. Das ist definitiv ein Lenovo ThinkPad. Das weiß war nicht. Kurz davor.
Ja, die Dinger sind ja unverwüstlich, ne?
Die Dinger laufen und laufen. Vor allen Dingen habe ich auf eBay, kurze Anekdote mal, ich habe noch einen Sockel drin, da ging die zweite Generation i-Prozessoren.
Oh, moin.
Bei mir rauscht gerade der Schwerlastverkehr vorbei, Entschuldigung, keine Ahnung, was das jetzt bitte war. Ob sie da wieder irgendwelche Transporte gemacht haben. Wo war ich? Genau, ich habe dem... Ich hatte das große Glück, dass ich den Sockel drin habe, der für die zweite Generation i-Generation und für die dritte Generation i-Prozessoren ging. Und da habe ich einfach mal auf eBay ganz günstig einen i5 dritte Generation geschossen für 28 Euro. Und das waren 3 Schrauben außen, 3 Schrauben innen. Und dann habe ich vom zweiten Generation i3 auf einen dritte Generation i5 upgraden können. Und dem Ding nochmal, also richtig ein zweites Leben eingehaucht. Vorher war es auch schon noch okay, aber ich dachte mir, ach, für 28 Euro. Und ansonsten sind die Dinger wirklich unverwüstlich. Das Ding, das Einzige, was war, ist eben, ich habe das wirklich mal versucht zu reinigen mit zu aggressivem Reiniger, deswegen die Anekdote. Also bei mir ist diese komische gummierte Dingsschicht irgendwann abgegangen, aber auch durchs in die Tasche, aus die Tasche, hast du es am Rand dann so oder so bei diesen gummierten Sachen. Also ich finde diese Pseudomatt-Durchgummierung finde ich schlimm. Also finde ich echt schlimm. Also gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ist furchtbar.
Wisst ihr, wann das ThinkPad übernommen wurde? Von Lenovo.
Ja, das wäre mal interessant.
2005.
Schon, das ist schon so lange.
Ja.
Also gefühlt erst vor kurzem. Ja, naja, krass. Ich habe hier mittendrin noch gesehen, was ist Tuxflash?
Was ist Tuxflash? Das ist eine gute Frage, ja.
Ist das eine Sünde, das nicht zu wissen?
Absolut, ja. Nee, das ist halt der Podcast, den wir monatlich machen. Und,
von den Tuxtagen.
Von den Tuxtagen, deswegen auch in die Richtung, da das Logo. Ja, auf jeden Fall auf die Website tuxtage.de draufschauen. Ja. Gibt coole Sachen, die ihr euch jetzt schon anschauen könnt. Wenn es nur ein Termin ist, den ihr euch downloaden könnt für den Kalender dann, wenn die Tuxtage stattfinden. Schaut auf jeden Fall mal drauf. Ist quasi genauso Pflicht wie jetzt bei Michel Franken zu abonnieren. Der Link ist in der Videobeschreibung. Michel, bist du noch da? Ich glaube, du hast die letzten 5 Minuten relativ wenig geredet. Ja,
ich lese gerade ein paar Kommentare und ich lag richtig. Es war wohl ein IBM und kein Lenovo
ThinkPad. Ah, ach so, okay. IBM war es, stimmt. Ja, sehe ich auch. Ja, cool. Ja, nee, auf jeden Fall bei Michel Franken unbedingt abonnieren. Beim Tuxtage-Kanal natürlich und genau.
An ja, Linux Guides Felix. Natürlich auch, ne?
Ja. An den Felix mit seiner PHP-INI. Nicht nur Upload Max File Size, sondern es gibt auch eine Max Post Size. Die ist per Default immer 2 MB wie die Max Upload Size. Wenn du das änderst, solltest du im WordPress auch was hochladen können.
Und François fragt, ist Linux Nvidia-freundlich oder Nvidia-feindlich?
Das ist falsch umgefragt. Die Frage ist Nvidia auch, ja. Linux-freundlich? Und
was sagt ihr?
Es gibt Treiber. Wie die Performance ist, muss man ausprobieren.
Ja.
Generell, also so kernelmäßig sind sie die absoluten Deppen. Also so Linus Torvalds kann ja da, ne? Gibt ja das ganz berühmte Zitat. Ansonsten.
Ja.
Ansonsten muss ich sagen, ich selber habe nur Nvidia-Karten und habe nie Probleme damit. Einfach einen proprietären Treiber installiert, okay. Aber ansonsten alles supi. Also nie Probleme gehabt. Aber ja, so technisch gesehen sind sie wahrscheinlich nicht ganz so freundlich. Aber ich glaube, mittlerweile ist es echt ausgeglichen zwischen AMD und Nvidia. Früher war AMD-Grafikkarten auf Linux gar nicht so die Freude. Jedenfalls die älteren vor allen Dingen auch.
Das waren die ATI-Ration, ne?
Ja. Also das war, als ich angefangen habe, auch mit dem Gaming auf Linux, mit Ubuntu 11, 10, 12, 4, das, also mit meiner damaligen Radeon-Grafikkarte, die Treiberinstallation war immer ein bisschen bibbern und bang, ob es danach überhaupt noch Bild gab. Also ja, hat sich aber inzwischen auch deutlich verbessert. Und ja, Nvidia-Treiber hast du eigentlich bei jeder großen Distribution zumindest in Repos drin. Das sind zwar nicht immer die aktuell allerfrischesten, aber das sind die gehen. Und wie die Performance dann ist, halt ausprobieren.
Der offene Treiber ist der Novo-Treiber, ne?
Bei Nvidia. Genau, das ist der Novo-Treiber, genau.
So, gerade ist der Micha ein bisschen pixelig. Ich hoffe, du wirst gleich wieder ein bisschen schärfer. Aber das war die Verbindung. Liegt nicht an dir, liegt an mir oder so. Jetzt seid ihr wieder schärfer. Ich habe irgendeine Seite geladen, die wollte jetzt nicht. Die Nvidia-Seite wollte ich nachschauen. Die wollte er nicht. Die hat wohl ein bisschen länger gedauert. Aber weil jetzt jemand schreibt, meine RTX 2080 geht nicht, das kommt darauf an, welche Distro du hast. Also, wenn du jetzt einen Linux Mint hast, dann kann es gut sein, dass es nicht funktioniert. Wenn du jetzt das neueste Ubuntu LTS hast, könnte es funktionieren. Oder ein Fedora, einfach mal schauen. Ne? Da funktioniert das auf jeden Fall. Oder Arch natürlich, ne? Je nachdem, wie krass du drauf bist. Ja, gut. Habt ihr noch etwas?
Ich gucke gerade noch, ob ich noch irgendwas sehe, wo ich eine Frage beantworten kann. Im Chat. Ansonsten.
Ich sehe jetzt erstmal nichts, ne? Ansonsten danke, Micha, dass. Mich sage ich schon, Michel. Micha und Michel, das tut mir sehr leid. Dass du dir die Zeit heute auch genommen hast. Und,
ich danke für die Einladung.
Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Michel hat auch einen eigenen eigenen Podcast, der Michel Franken Technologie Podcast. Könnt ihr auch auf Spotify und Co. finden. Nebenbei auch den Tuxflash, ja, aber auch den Michel Franken Technologie Podcast. Da sind immer so, ja, 10, 15 Minuten Häppchen, die man dann pro Woche oder immer mal wieder, jetzt, wenn eine Folge kommt. Ich glaube, das machst du etwas unregelmäßiger jetzt, soweit ich gelesen habe, oder?
Ja, genau.
Ah, schau mal. Genau. Nee, es sind immer sehr, sehr schöne Folgen. Kann ich nur empfehlen. Hört auf jeden Fall mal rein. Schaut auf Michel Frankens YouTube-Kanal vorbei. Schaue ich mir auch sehr, sehr gerne die Videos an. Ja, das wäre es jetzt von meiner Seite aus gewesen.
Also ich habe jetzt auch nichts. Wir haben alles gesagt, alles beworben, was wir bewerben können.
Ja. Außer die Tux-Tage-Tasse noch nicht. Nein, Spaß.
Ja, da wird es dann für dieses Jahr ein neues Design geben.
Da freue ich mich.
Wär schön, irgendwas mit Goldrand, was so richtig spülmaschinenunfreundlich ist. Sich die Leute richtig freuen.
Nee. So nach dem dritten Mal schon auswäscht.
Ja, genau. Nee, Quatsch. Ja, das machen wir nicht.
Und Silber noch rein in den Rand, dass es in der Mikrowelle dann so richtig...
Ja.
Schmeckt der Kaffee besonders gut.
Dass das so richtig schön Effekten in der Mikrowelle wird, das wäre...
Wobei ich mir auch vorstelle, Kaffee in der Mikrowelle warm zu machen, ja.
Es gibt sicher welche, die machen Kaffee in der Mikrowelle warm. Mhm. So einen schönen alten Nescafé, ja, irgendwie einen Teelöffel in so kaltes Wasser und dann schön in die Mikrowelle hauen und dann kannst du deinen heißen Nescafé-Plurre genießen.
Da ist der Tag auch gelaufen, ne?
Sowas von, ja. Natürlich. Ja, gut. Hast du noch was zu sagen, Michel?
Nee, danke. Also, wie gesagt, es war echt schön. Können wir gerne wiederholen. Und ja, eine schöne Veranstaltung.
Ja, hat uns danke. Mega gefreut. Also, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, können wir gerne wiederholen. Ja. Damit werde ich dich nerven.
Ja, vielleicht nerve ich dich ja auch mal und hol dich mal bei mir mit rein.
Ja, gerne. Ja. Und ja, ich dann würde ich sagen, würde ich mal Micha das letzte Wort
lassen. Ist ja auch irgendwo mein Kind hier, der Tuxflash. Ganz kurz noch zum Felix, guck mal bitte, also das scheint ein Problem zu sein mit seinem WordPress und PHP, das wird sich nicht so einfach lösen lassen. Ich gebe dir mal den Tipp, in die htaccess zu gucken von deiner WordPress-Instanz. Da kann man das auch explizit für das Webroot angeben. Vielleicht ist es da. Ansonsten habe ich auf die Schnelle keine Tipps mehr. Da bräuchte ich mehr Infos. Noch irgendwo was reingepurzelt? Nee, alles cool. Danke, Michel.
Danke, Micha.
Ja, schwierig.
Leicht zu merken.
Ja, deswegen. Ist dann einfach. Ist dann nur beim Zuhören immer ein bisschen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Ohren spitzen. danke wie immer, Jean. Und danke auch quasi fürs Gastgeber sein. Dass wir es einfach mal auf den Linux Guides machen konnten. Für alle, die jetzt mehr haben möchten von dem Podcast, guckt auf unserer Tux-Tage-Seite nach. Also Tux-Tage, Tux-Tag, Moment. Ich bin ganz unten im Dokument. Ich habe oben endlich eine Kopfzeile. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Ich habe endlich im Handout oben eine Kopfzeile gemacht, wo alles zum Spicken nochmal draufsteht und ich nutze es nicht. Ist super.
Mit Logo.
ja. Unter anderem, also tux-tage.de/podcast, da könnt ihr die Folgen einzeln nachhören oder eben auf unserem Tuxtage YouTube-Channel, Link ist unten, da gibt es die immer, wenn sie rauskommen, brandaktuell und beim Jean auf Linux Guides haben die immer so ein bisschen so eine Woche Nachlauf, also da kriegt das nicht brühwarm, kriegt das nicht so heiß präsentiert wie auf dem anderen Channel, auf dem
Tuxtage
Channel.
So eine Nescafé-Qualität in der Hinsicht. Aber jedenfalls, wenn ihr das immer aktuell verfolgen wollt, entweder YouTube Tuxtage-Kanal abonnieren oder auf Spotify und Co. ist es eigentlich auch relativ früh immer draußen.
Ja. Genau, dann gibt es das Ganze ja auch. Ja, und ansonsten bedanke ich mich diesmal wie immer bei den Zuschauern, Zuhörern, ganz besonders heute mal bei den Leuten im Chat, die so angeregt mitgefragt, diskutiert und sich beteiligt haben. Danke dafür. Schreibt ruhig mal ein paar Kommentare drunter, ob wir das öfter machen sollen, ob wir das sein lassen sollen mit Live-Chat. Dazu könnt ihr gerne noch die alten Folgen vergleichen, wie ihr das so findet. Ja, und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Ebenso.
Macht's gut.
Schöne Zeit, bleibt gesund.
Ja.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.